MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Das Bundesverfassungsgericht hat die aus der Corona-Zeit stammende Regelung zur Triage für nichtig erklärt. Das Gesetz sollte verhindern, dass ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen bei der Behandlung benachteiligt werden, wenn beispielsweise Betten oder Beatmungsgeräte knapp würden. Ihre Entscheidung stützen die Richter auf formelle Gründe. Der Bund habe hier keine Gesetzgebungskompetenz. Doch das Thema bleibt. Wen behandeln Ärztinnen und Ärzte, wenn die Kapazitäten eben nicht gleichzeitig ausreichen? Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
Hallo Frau Böttcher.
Nina Wagen, unsere Bundesgesundheitsministerin, betonte am 4. November nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Folgendes.
Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat heute die in der letzten Legislaturperiode verabschiedete Triage-Regelung im Infektionsschutzgesetz für nichtig erklärt. Die im Gesetz verankerte Regelung greift auf unerlaubte Weise in die Berufsfreiheit von Ärztinnen und Ärzten ein, denn der Bund habe keine Regelungskompetenz. Das Urteil ist wichtig. Wir brauchen rechtssichere Regelungen in solchen Ausnahmesituationen für Betroffene und für Ärztinnen und Ärzte, die sich in ihrer Handlungsentscheidung auf rechtssichere Vorgaben verlassen müssen.
Da waren einige Punkte dabei. Worüber reden wir also heute? Zum einen über die Zuständigkeit des Gesetzgebers. Hätte man das nicht vorher wissen können? Wir fragen, ob es wirklich einen Rechtsrahmen braucht für eine solche Ausnahmesituation, in der von medizinischem Personal ad hoc Entscheidungen getroffen werden müssen. Wir starten aber zunächst, um alle Hörerinnen und Hörer auf einen Stand zu holen, mit den Grundlagen. Herr Kekulé, was ist Triage? Woher kommt es ursprünglich?
Triage, wir sagen heutzutage eigentlich Sichtung dazu. Triage ist eigentlich ein Begriff aus dem Militärmedizin, wo man überlegt hat, welche Verletzten kann man überhaupt noch retten, welche sind schnell zu retten und welche sind vielleicht schon tot und sozusagen ganz weg. Und deshalb hat man immer drei Gruppen gehabt ursprünglich und darum hieß es mal Triage. Heutzutage sind wir da so ein bisschen formeller und wir sprechen von einem Massenanfall von Verletzten, eines meiner Lieblingswörter in der Katastrophenmedizin, MANF abgekürzt. Und wenn ein Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten, rein theoretisch können ja auch Leute vergiftet sein oder eben alle Corona haben, wenn ein solcher Massenanfall vorliegt, dann wird häufig die Kapazität der Rettungskräfte, der Ärzte, der Krankenhäuser überlastet. Zumindest, wenn sowas passiert, wird es häufig überlastet. Und dann muss man erstmal überlegen, wen behandle ich zuerst? Und daher gibt es eben dann eine Sichtung, eine Triage, wo man in mehreren Stufen, das ist inzwischen genau festgelegt, feststellt, wer muss sofort behandelt werden mit Tatütata ins Krankenhaus? Wer kann vor Ort behandelt werden und etwas verspätet transportiert werden? Wer geht vielleicht mit dem Taxi nach Hause? Und dafür gibt es sogenannte Sichtungskategorien. Und in die wird man eingeteilt in so einem Fall. Bei Übungen hat es vielleicht der eine oder andere schon mal beobachtet. Und so soll also trotz des chaotischen Zustands, der in solchen Situationen immer herrscht, eine gewisse Ordnung einkehren in die Abläufe.
Ja, wir werden heute ganz viel über medizinische Abläufe reden, aber auch über juristisches. Ich würde aber zunächst gern mal in die Psyche eines Arztes, einer Ärztin gucken oder auch medizinisches Notfallpersonal im Allgemeinen. In welchem Dilemma steckt man da? Und da können Sie nun aus Ihrer eigenen Erfahrung berichten vom 26. September 1980, Oktoberfestattentat. Und da waren Sie nicht als Besucher auf dem Oktoberfest, sondern eben tatsächlich Ersthelfer, ne?
Ja, tatsächlich. Ich war damals Zivildienstleister, man möchte es gar nicht glauben. Und hatte einen eigenen Rettungswagen mit einem Assistenten, der dabei war. Und wir saßen bis kurz vor 10, wie das damals so üblich war. Wir waren ja Zivildienstleistende und wurden dazu ja verpflichtet. Bis kurz vor 10 saßen wir noch nett mit Freunden zu Hause bei mir. Um 10 haben wir uns zum Dienst dann gemeldet. Einsatzklar über Funk, damals noch Analogfunk im Rettungsdienst. Und unmittelbar danach gab es eben diesen Einsatz zum sogenannten Brausebad am Oktoberfest in München, da war um 22.19 Uhr die Bombe explodiert. Und wir standen zufällig ein paar hundert Meter entfernt und sind dann da hingefahren. Gefühlt das erste Fahrzeug am Einsatz. Später habe ich dann festgestellt, dass ein Rotkreuzfahrzeug ganz kurz vorher, ein paar Sekunden vorher, sich schon am Ort gemeldet hatte. Und da müssen Sie sich vorstellen, es ist dunkel. Diese Bombe war explodiert am Eingang des Oktoberfests oder auch am Ausgang des Oktoberfests. Das ist so ein großes grünes Tor in einem Mülleimer, wie man dann später erfahren hat. Und da gingen noch Massen von Menschen ständig aus dem Oktoberfest raus, weil das zu der Zeit ja dann zu Ende ist. Und tappten im Dunkeln in diese riesigen Blutlachen rein, sahen dann so etwas verzögert die Verletzten. Es waren über 200 Verletzte, am Schluss dann 13 Tote. Und es brach so eine ganz skurrile, dumpfe Panik aus. Und bei uns wurde der Rettungswagen hinten aufgerissen. Wir hatten ja nichts abgeschlossen. Schon als wir ankamen, haben die Leute da angefangen, in unseren Schubladen nach Verbandsmaterial zu kramen, völlig verzweifelt, um ihren Bekannten, Verwandten zu helfen. Wir sind dann da zu zweit ausgerückt oder zu dritt waren wir sogar noch mit einem Freund, der gar kein Sanitäter war, der da dabei war. Haben versucht, irgendwie die Menschen zu finden, die am dringendsten unsere Hilfe brauchen. Und dann eben damals, wenn Sie so wollen, Triage gemacht, stark blutende Patienten, möglichst schnell die Blutungen gestillt, Patienten, die nicht mehr atmen, intubiert und beatmet, zum Teil dann den Ambubeutel, den Beatmungsbeutel irgendwelchen Passanten in die Hand gedrückt, dass sie da weitermachen, und damit wir zum nächsten Patienten konnten, solange bis der Koffer leer war. Am Schluss hatten wir keine Intubationstuben mehr, also diese Schläuche, die man da in die Lunge stecken muss, die waren dann alle. Und so nach und nach kamen weitere Rettungsfahrzeuge. Also ich kann nur sagen, es ist psychisch wahnsinnig belastend. Man arbeitet da wie ein Roboter. Interessanterweise hatte ich auch dort dann die Erfahrung, Menschen, die sonst immer super sind als Sanitäter und in solchen Situationen einen Blackout hatten, und andere, die eigentlich gar keine Ahnung hatten, wie dieser Freund von mir, der eigentlich nur aus Spaß dabei war, der dann geistesgegenwärtig geholfen hat und die richtigen Sachen aus dem Koffer geholt hat. Man kann das vorher schlecht sagen, wie man da reagiert, aber ich kann nur sagen, für einen Arzt ist das eine maximale Stresssituation. Damals war ich nur Sanitäter, weil man ja das Ganze macht, um zu helfen, und dass man dann Menschen wirklich sehenden Auges sterben lassen muss, weil man sagt, ich habe jetzt nicht die Ressourcen, dir zu helfen. Das ist eine der schlimmsten Entscheidungen, die man in der Medizin überhaupt treffen muss.
2021 hat das Bundesverfassungsgericht ja die Bundesregierung verpflichtet, eine solche Regelung zur Triage zu treffen. Natürlich mit Blick auf Corona und auf die Pandemie an sich. Hat sich vorher da noch niemand Gedanken drüber gemacht?
Naja, also grundsätzlich die Regelungen zur Triage, das ist ein Dauerthema, weil es kommt ja aus dem Militärischen, eben ist dann rübergeschwappt in den Katastrophenschutz, die Feuerwehren, die Rettungsdienste. Jeder hatte so seine eigenen kleinen Karten, wo man dann gesagt hat, okay, rote Karte heißt vital bedroht, muss man sofort was machen, Blutung stillen und ähnliches. Grüne Karte heißt, man kann noch zu Fuß nach Hause gehen, vielleicht mit dem Taxi nach Hause fahren oder ins Krankenhaus fahren. Blau heißt, das ist die schlimmste Kategorie, zwar schwer verletzt, aber sinnlos, keine Überlebenschance. Tod ist die schwarze Karte, da ist man dann sozusagen ganz raus. Das Interessante ist, dass es da so in Deutschland zwischen den verschiedenen Organisationen, also Rettungsdienst, Militär und so weiter, die hatten alle verschiedene Kategorien, verschiedene Sichtungskategorien. Drum hat die Schutzkommission, der ich ja seit 2003 angehört habe für viele Jahre, die hat von Anfang an eigentlich dann angefangen, sogenannte Sichtungskonsensuskonferenzen zu machen. Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Nach der Auflösung der Schutzkommission wurde das jetzt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe übernommen. Und da haben wir eigentlich versucht, sowohl in Deutschland als auch international irgendwie eine Harmonisierung herzustellen, weil wenn Sie ein größeres Problem haben, kann es ja schnell grenzüberschreitend sein. Also ich erinnere mich, 2005 war ich in Valence mit dem damaligen Bundesinnenminister Schily, wo dann eine Abstimmung mit den Franzosen gemacht wurde, gemeinsame Katastrophenschutzübung, und man hat versucht, irgendwie einheitliche Kriterien zu finden. Also das ist eine uralte Sache, die Abstimmung, die Notwendigkeit, das zu machen, auch die Frage, wie man es macht, zum Beispiel diese Sichtung. Da macht man heutzutage eigentlich eine Vorsichtung. Also das hat nichts mit Vorsicht zu tun, sondern man schaut vorher mal drüber. So ganz grob, wem muss sofort geholfen werden, wer ist Kategorie Rot. Und das machen gar nicht die Ärzte, sondern typischerweise die Rettungssanitäter. Also solche Sanitäter, die dafür ausgebildet sind. Das Interessante ist, diese lange Diskussion hat eigentlich immer den Aspekt gehabt, dass die Ärzte nicht wirklich wollten, dass man ihnen da echte gesetzliche Vorschriften macht. Kann ich Ihnen auch gleich erklären, warum. Aber weil sie nach dem ersten Urteil des Bundes oder dem ersten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gefragt haben, da war es eben so der Auslöser, dass eigentlich speziell für behinderte Menschen die Diskussion war, was ist denn, wenn jetzt Covid immer schlimmer wird? Alle haben ja davon geredet, was sich dann nicht bewahrheitet hat, dass die Intensivstationen in kürzer Zeit überlaufen werden, dass man Triage auf den Intensivstationen machen muss. Und da hatten eben die Behindertenverbände wegen der Pandemie konkret die Angst, dass behinderte Menschen dann vielleicht benachteiligt werden, und haben gefordert, dass der Bund dazu ein Schutzgesetz letztlich oder ein Gesetz macht, was das regelt. Das war der Auslöser, speziell für ausschließlich für behinderte Menschen. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2021 eben dann gesagt, jawohl, der Bund muss das machen, weil Behinderte eben bei uns, das wissen vielleicht viele nicht, in der Verfassung ganz besonders geschützt sind. Die sind nochmal herausgenommen als eigene schutzwürdige Gruppe. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn es denen an Leib und Leben geht und die Ärzte vielleicht eine Behinderung mit einer Erkrankung verwechseln, die dazu führt, dass man sagt, der hat sowieso keine Chance mehr zu überleben und dann in diese blaue Kategorie quasi kommt. Das wäre eine Sache, ein Risiko, was der Gesetzgeber abwenden muss, und hat deshalb den Bund verpflichtet, umgehend, wie es damals hieß, sofort unverzüglich ein Gesetz zu erlassen, was eigentlich noch während der Pandemie hätte natürlich greifen sollen, um die behinderten Menschen in Deutschland zu schützen vor möglichen Fehlurteilen.
Gab es tatsächlich diese Gefahr, dass das medizinische Personal eben nicht so ausgebildet ist, dass sie das einordnen können im Rahmen der Triage, wie mit Behinderten umzugehen ist?
Ich glaube, das ist eine realistische Sorge, das muss ich schon sagen. Also was weiß ich, nehmen Sie so eine Trisomie 21, also Down-Syndrom. Das erkennt man relativ schnell als Arzt. Die Patienten und ihre Angehörigen wissen ja auch, wenn jemand so ein Down-Syndrom hat. Und diese Patienten, die haben häufig dann auch weitere Erkrankungen. Also zum Beispiel eine Vergesellschaftung mit Herzerkrankungen, Herzfehlern ist nicht selten. Früher hatten die deshalb auch eine relativ kurze Lebenserwartung. Das hat sich aber inzwischen durch bessere Therapien geändert. Wenn Sie jetzt so ein Intensivmediziner sind, der Spezialist ist für Beatmung, für Reanimation, für Lungenprobleme eben im weitesten Sinne, und Sie haben dann so jemand mit so einer speziellen angeborenen Behinderung, dann ist die Frage wirklich, können Sie einschätzen, wie stark das die Erfolgschancen der Therapie sozusagen beeinflusst? Ich würde mal wagen, dass das nicht so allgemein gut ist. Und deshalb ist so der Ansatz, dass man den Menschen da, den Ärzten und dem Personal erklären muss, wie die Kriterien sind, bei welcher Art von Behinderung man auf was achten muss. Dieser Ansatz ist grundsätzlich richtig. Ich sage aber auch dazu, das gilt für viele Bereiche. Ja, also wenn Sie so einen Lungenarzt haben auf der Intensivstation, so Intensivmediziner, und da kommt jemand und hat ein seltenes Nierenproblem, ja, dann ist es genauso, dass der das nicht so gut einschätzen kann, ob das sich auf die Lebenserwartung auswirkt. Und da gibt es viele Dinge bis hin zu Unfallfolgen und Ähnlichem, die ja alle möglichen Varianten haben können. Wie ist das, wenn bei jemandem Teil der Lunge rausgenommen wurde? Ist die zweite Hälfte der Lunge dann auch in Ordnung? Wenn Sie an die Pandemie zurückdenken, da haben wir ja diesen Corona-Podcast begonnen damals, haben wir viel diskutiert über Asthma zum Beispiel. Da wurde am Anfang gesagt, ja, Asthmatiker, die haben ein wahnsinnig großes Risiko und da muss man irre aufpassen. Und nach kam raus, dass das Risiko der Asthmatiker genauso groß ist wie von der Allgemeinbevölkerung an Covid zu sterben. Vielleicht sogar ein bisschen geringer aufgrund der Medikamente, die die nehmen. Und deshalb ist es ein schwieriges, komplexes, mehrdimensionales Thema, wo ich persönlich sagen muss, bei allem Respekt, Respekt vor dem Schutz der Behinderten in Deutschland, der ja auch historische Gründe hat mit Blick auf das Dritte Reich, ist es so, dass es eigentlich aus ärztlicher Sicht nur eine Kategorie von vielen ist, wo es von Vorteil ist, wenn man sich schlau macht vorher und da eine, sage ich mal, eine intensive Fort- und Weiter- und Fortbildung für Ärzte zu haben, was im Fall einer Triage zu berücksichtigen ist, das halte ich für sinnvoll.
Aber nicht auf Basis eines Gesetzes, sondern eher einer Empfehlung, einer Ausbildung oder vielleicht einen Triage-Beauftragten auf der Intensivstation?
Also da legen Sie den Finger in eine große Wunde. Das ist... Ich habe Ihnen ja eingangs die Situation geschildert am Oktoberfest. Ja, da müssen Sie als Sanitäter Triage machen und bis dann der eigentlich zuständige Einsatzleiter kam, der sogenannte Orgel heißt der bei uns im Rettungsdienst, fragen Sie nicht, für was die Abkürzung wieder steht, oder dann später der leitende Notarzt. Bin übrigens später dann auch selber Notarzt geworden. Ich bin auch inzwischen ausgebildeter Notarzt und lasse mich auch weiterhin fortbilden. Drum stecke ich noch so ein bisschen in der Materie. Das hat damals lange gedauert. Ja, also gefühlt 20 Minuten, vielleicht 30. Ja, müssen mal in die Protokolle anschauen. Sie müssen
eine Ewigkeit in der Situation.
Also in der eine Ewigkeit. Ja. Wenn jemand nicht mehr schnauft, dann müssen Sie sofort was tun. Ja. Und daher sage ich jetzt mal, in der klassischen Triage gibt es sicher Ausnahmesituationen, die man konstruieren kann, wo man mehr Zeit hat. Aber in der klassischen Triage muss es verdammt schnell gehen. Kommt es auf diese rote Sichtungskategorie an und auf Sekunden, anders kann man es nicht sagen. Sekunden pro Patienten haben Sie da Zeit. Wenn Sie jetzt an so ein Gesetz denken, ja, dann müssten Gesetze funktionieren dann immer so, das ist ja auch das aktuelle Gesetz, diese aktuelle Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes, die da vom Bundesverfassungsgericht jetzt ganz aktuell dieses Jahr gekippt wurde. Da steht dann immer drinnen zum Beispiel, ja, da müssen zwei Leute müssen auf jeden Fall unabhängig voneinander das begutachten und einer von beiden darf nichts mit der Patientenbehandlung zu tun haben. Das heißt dann, okay, ich bin jetzt der Arzt auf der Intensivstation. Ich muss bei jemandem entscheiden, ob ich dem jetzt meinen letzten Beatmungsapparat gebe. Das war ja das Thema bei Covid, da ging es immer um die Beatmungsgeräte. Jetzt, aber das muss ich schnell entscheiden, weil der atmet ja offensichtlich nicht mehr richtig oder in Kürze nicht mehr richtig. Jetzt brauche ich also jemand anders, der nichts damit zu tun hat und der muss das unabhängig begutachten. Das darf per Telekonferenz gehen, steht extra im Gesetz. Okay, mache ich also eine Videokonferenz mit jemandem, der unabhängig ist, dann muss ich dem ja erstmal alles erklären. Und wenn der das gründlich macht, stellt der auch viele Fragen und will Befunde sehen und so weiter. Und kannst du die Kamera mal auf den Patienten halten und so weiter und so weiter. Ja. Und in der Zeit konkurrieren ja dann mindestens zwei, vielleicht drei oder vier oder fünf, um den einen Beatmungsapparat. Da müssen sie bei jedem Patienten dann dem anderen das vorstellen. Und wenn die beiden sich nicht einigen, muss ein Dritter hinzugezogen werden und dann gibt es eine Mehrheitsentscheidung. Da verstehe ich ehrlich gesagt die Intensivmediziner, ich glaube es waren so 12 oder 14 Ärzte, die da Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, da verstehe ich die Intensivmediziner und Notärzte, die sagen, nee, das ist absolut impraktikabel, das ist ein Eingriff in unsere Berufsfreiheit. Und ich kann mir jetzt kein Gesetz vorstellen, was funktionieren könnte in dem Sinn, dass es durchgreift bis in die praktische Situation, vorhin geschildert am Beispiel des Oktoberfests. Wenn ich ein Gesetz dafür machen müsste, würde ich eins machen, was allgemeiner ist. Also, dass man einfach vorschreibt, dass ein gewisser Ausbildungsstand erforderlich ist bei den Leuten, die in die Situation einer Triage kommen könnten, also wahrscheinlich Notärzte und Intensivmediziner, dass die bestimmte Kenntnisse haben, eben über Grunderkrankungen, die da eine Rolle spielen können. Wissen Sie, im Gesetz steht natürlich dann drinnen, das Alter darf keine Rolle spielen. Warum steht es da drinnen? Weil das ja Grundgesetz ist. Da heißt es ja dann im Artikel 3 des Grundgesetzes, kennt jeder auswendig, ja, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Zweiter Absatz heißt dann, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und der dritte, da heißt es dann, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung und so weiter. Und da ist eben auch die politische Anschauung und hinten dran dann noch die Behinderung, die kein Benachteiligungsgrund sein darf. Dann sagt man also, okay, aus diesen ganzen Dingen heraus darf es also keine Benachteiligung geben. Also dann machen die Ärzte da draus oder machen die Gesetzgeber da draus dann so Regelungen, so stand es eben in dem neuen Entwurf drinnen, da vom Infektionsschutzgesetz, Paragraph 5c war das, glaube ich, der da eingefügt wurde, da stand dann eben drinnen, dass man wegen des, das Alter darf keine Rolle spielen, das Alter des Patienten darf bei der Triage keine Rolle spielen. Puh. Hm. Und die Gebrechlichkeit darf keine Rolle spielen. Ach, ja, das kann man so aus dem Grundsatz vielleicht, Grundgesetz vielleicht rausdestillieren. Ich bin jetzt kein Jurist, aber jetzt in der Praxis, wenn Sie so einen 80-Jährigen haben, dem es echt schlecht geht, der aus dem letzten Loch pfeift, der ganz viele Grunderkrankungen hat, der vielleicht COPD hat, weil er viel geraucht hat oder sonst was, was ich jetzt nicht als Schuldzuweisung meine, sondern einfach nur als Zustand. Oder bei Covid gab es ja die Situation, dass man wusste, dass die stark Übergewichtigen eine deutlich geringere Überlebenschance haben. Und dann haben sie, einen Jungen daneben. Und dann ist der Junge 20 Jahre und hat noch 60 Jahre Lebenserwartung. Und dann dürfen sie nach diesem Entwurf, oder das war ja kein Entwurf, es war ja Gesetz, dann dürfen sie das nicht berücksichtigen. Sie dürfen auch die Lebensqualität nicht berücksichtigen. Was heißt das in der Praxis? Lebensqualität. Also das heißt zum Beispiel, wenn Sie wissen, dass der am Ende der Behandlung sozusagen nie wieder aus dem Koma aufwacht, sondern nur noch im Krankenhaus liegt und beatmet wird, dann lebt er noch, aber hat eine miserable Lebensqualität, kann man glaube ich sagen. Das dürfen Sie nicht berücksichtigen. Sie müssen jemand, der hinterher sozusagen Veggie ist, den müssen Sie genauso retten, gleichberechtigt mit jemandem, wo Sie die Aussicht haben, dass der wieder voll fit wird hinterher. Und dann dürfen Sie nur den kurzfristigen, und das war ein ganz wichtiges Kriterium, nur den kurzfristigen Behandlungserfolg berücksichtigen, nicht die Langzeitfolgen. Das heißt, wenn jemand 5 Grunderkrankungen hat, aufgrund derer er möglicherweise oder wahrscheinlich im nächsten halben Jahr sowieso gestorben wäre. Nehmen wir mal an, Sie sind als Arzt auf einer Palliativstation, wo Menschen liegen, die eigentlich zum Sterben dahin gebracht werden. Denen hilft man, einen guten Weg zu finden, das Leben zu beenden. Und auf der Palliativstation bricht Corona aus. Dann sind es alles Menschen, die aufgegeben wurden von der ärztlichen Therapie her und wo die meisten wissen, die haben noch wenige Monate nur noch zu leben. Die meisten haben auch selber vielleicht damit abgeschlossen oder sind gerade dabei, damit abzuschließen. Da dürfen Sie die Tatsache, dass die eigentlich aus medizinischer Sicht bereits dokumentiert durch die Verlegung auf die Palliativstation nur eine sehr begrenzte Lebenserwartung noch haben und keine Therapieoptionen mehr haben für ihre Grunderkrankung, die müssen sie exakt genauso berücksichtigen wie das 18-jährige Kind oder den 18-jährigen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, der eben aus welchen Gründen auch immer eben auch eine schwere Erkrankung hat und gerettet werden muss. Das ist nicht ärztlich, das passt nicht zum ärztlichen Berufsbild, das passt nicht zu dem Gewissenskonflikt, in den der Arzt ja dann immer auch steckt in so einer Situation. Und deshalb, lange Rede, kurze Antwort, ist es so, dass ich persönlich, sage ich mal, ich bin da eher oldschool der Meinung bin, das kann man mit Checklisten und mit Gesetzen nicht regeln. Man muss die Leute gut ausbilden, aber man kann nicht formell vorschreiben, was der Arzt in so einer Situation zu tun hat. Insbesondere nicht, wenn das Gesetz so miserabel schlecht gemacht ist, auch inhaltlich, nicht nur formell, Sie haben gesagt, deshalb ist es abgelehnt worden, sondern auch materiell rechtlich so schlecht gemacht ist, dass es wirklich die Probleme der Ärzte nicht löst, sondern nur zusätzliche Probleme schafft.
Über allem bei dieser Entscheidung schwebt ja auch die Berufsfreiheit, die geschützt werden soll. Das Bundesverfassungsgericht, also Spitzenjuristen, haben sich es einfach gemacht und haben gesagt, es ist schon formell nichtig, weil eben nicht der Bund, sondern die Länder zuständig waren. Jetzt mal ganz im Ernst, das hätte man doch als Gesetzgeber vorher wissen müssen, oder?
Also ich habe das Urteil gelesen, das aktuelle. Also wenn Sie das, also Juristen, die das lesen, die schmunzeln, weil die sagen natürlich, das ist mal wieder so eine Ohrfeige vom Bundesverfassungsgericht an den Gesetzgeber. Dabei sitzen im Bundestag natürlich auch keine Idioten, sondern das ist letztlich die Politik, die das da durchdrückt. Klar wussten das alle. Ich war damals sogar deswegen auch mit der Schutzkommission und meiner Beraterfunktion für den Bundesinnenminister zusammen ja auch an der Föderalismusreform beratend, wenn Sie so wollen, am Rande als Zuschauer beteiligt. Das war ja die Riesendebatte, wer ist eigentlich zuständig für Gesundheit? Ja? Und das gibt schon immer die Vorschläge, dass Gesundheit zum wichtigen Teil auch Bundessache sein sollte und nicht Ländersache. Ich bin schon immer seit Jahrzehnten ein Verfechter gewesen, dass man mehr Kompetenzen hier zum Bund bringen muss, insbesondere wenn es um Infektionskrankheiten geht, die bekanntlich nicht an den Landesgrenzen Halt machen. Das ist damals nicht gelungen, ja, weil die Länder hängen so an ihren Kreiskrankenhäusern fest und an dem Geld, was sie kriegen dafür und was sie dann selber schön verteilen können, häufig nach politischen Kriterien, sage ich mal so ungeschützt, dass sie das nicht abgeben wollen. Ja, und das ist gescheitert. Und das wissen alle und natürlich die Politiker am allerbesten, die Gesetzgeber, die Juristen auch. Und deshalb ist Gesundheit Ländersache. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Da hat man sozusagen so eine kleine Tür aufgemacht beim Infektionsschutzgesetz bei übergreifenden pandemischen Notlagen. Das war eben im Zusammenhang mit der Pandemie. Da hat man gesagt, da machen wir eben diese Sonderregelung, wo die Zuständigkeit des Bundes greift. Und die juristische Formulierung hier ist eben so, es gibt, haben wir sogar im Podcast schon ein paar Mal besprochen, es gibt die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes, es gibt die konkurrierende Gesetzgebung, wo die Länder immer dann Gesetze machen können, wenn der Bund keine macht, und den Rest machen die Länder. Also das ist sozusagen so, alles, was nicht geregelt ist, ist Ländersache in Deutschland. Das ist eine witzige Sache bei dem föderalen Prinzip, aber das ist so. Und es gibt eben eine Gesetzgebung des Bundes nur für die Abwehr von pandemischen Maßnahmen. Also sie können quasi Abwehr von Pandemien, also sie können pandemische Erkrankungen abwehren und Prävention machen. In diesen Bereich der Prävention gehört aber natürlich die Frage, was man für eine Triage im Krankenhaus macht im Falle eines Falles, nicht. Das ist eine Pandemiefolgenregelung, wenn Sie so wollen, und keine Abwehrsache. Und nur für die Abwehrsache ist der Bund zuständig. Das wissen alle. Und darum haben die das ja auch so versteckt da so eingebaut, irgendwo ins Infektionsschutzgesetz haben sie es irgendwo hinten reingeschummelt, diesen Paragraph 5c, und gesagt, ja, da hinten so in der Abteilung Verfahren für die Abwehr von übertragbaren Erkrankungen, da kommt dann plötzlich dieser Triage-Paragraph für Behinderte. Da hat das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht drauf geachtet. Die haben sogar ausdrücklich so leicht suffisant da reingeschrieben, was für eine Überschrift da drüber steht, ist uns egal. Das Wichtige ist, was das Gesetz wirklich regelt. Und es ist da so solitär eingepflanzt worden, ohne Kontext zum Rest. Damit haben sie natürlich dem Gesetzgeber ziemlich deutlich gesagt, passt mal auf, Freunde, so dumm könnt ihr uns nicht verkaufen. Wir passen schon richtig auf, dass die Verfassung geschützt wird. Und deshalb war das völlig klar, dass das formell hinten runterfällt. Man könnte sogar den Verdacht äußern, dass der Gesetzgeber, der musste ja was machen, ja, weil das erste Urteil, übrigens auch der erste Senat des Verfassungsgerichts, sozusagen mehr oder minder die gleichen Richter, selben Richter, die haben ja gesagt, der müsste was machen für die Behinderten. So. Mhm. Und eine kleine Gemeinheit ist, dass die in dem alten Urteil, also das von 2021, da waren sie noch alle aufgeregt wegen Corona, und da haben sie eben reingeschrieben, ja, ihr müsst da Anweisungen machen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Mehraugenprinzip, zum Beispiel Dokumentation, da haben sie so ein paar Vorschläge reingemacht. Und der Gesetzgeber hat quasi genau die Beispiele übernommen, zum Beispiel eben dieses Mehraugenprinzip und solche Sachen, die das Bundesverfassungsgericht damals in der Aufregung der Pandemie vorgeschlagen hat. Die haben sich gedacht, jetzt machen wir es mal genau so, wie die in Karlsruhe das wollen, dann geht es vielleicht durch. Ja. Und jetzt haben die aber gesagt, nee, also so wörtlich haben wir das nicht gemeint. Zumindest macht ihr da einen ganz massiven Eingriff in die Berufsfreiheit der Ärzte. Die Ärzte, die klagenden Ärzte hatten übrigens auch, es waren Männer und Frauen, die hatten übrigens auch argumentiert, dass sie einen Gewissenskonflikt haben, und man ist vom Grundgesetz auch vor Gewissenskonflikten geschützt bis zum gewissen Grad, und haben sozusagen gesagt, naja, es ist die Einschränkung der Berufsfreiheit sozusagen nochmal verschärft dadurch, dass zusätzlich ein Gewissenskonflikt hinzukommt. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, das hätten sie nicht gut genug begründet, weil das kann man nur psychologisch im Einzelfall aus dem einzelnen Individuum heraus begründen. Da muss man sehr konkret erklären, was der Arzt in der Situation für den Konflikt hatte. Und bei so einer hypothetischen Situation ist das natürlich schwierig.
Wenn zum Beispiel die eigene Mutter da liegt, oder?
So, ja. Oder ja. Man muss eben sagen, man würde das so einleiten, wie ich vorhin ein bisschen erzählt habe von dem Wiesenunglück 1980. Ja. Da würde man dann sagen, okay, das war damals so und so und daraufhin habe ich folgende Charaktereigenschaft entwickelt. Wenn ich selber nachdenke, erinnere ich mich hauptsächlich, dass ich hinterher wochenlang schlecht geschlafen habe und es gab damals noch keine Hilfestellung für Erste Hilfe wie heute. Okay. Aber da könnte man schon was zusammenbasteln, dass man sagt, und seitdem ist es so, dass ich in solchen Situationen und so weiter und so weiter. Also so müssen Sie diesen Gewissenskonflikt substantiiert, wie die Juristen sagen, darlegen. Das haben die nicht gemacht. Das ist klar bei so einer Klage, wo dann letztlich die Anwälte das formulieren, war das jetzt nicht so sauber. Aber die Berufsfreiheit ist eben unzulässig eingeschränkt worden an der Stelle. Normalerweise würde man dann dem gegenüber, Grundrechte dürfen ja eingeschränkt werden, aber da muss ein anderes Grundrecht dann in der anderen Waagschale liegen, was dem gegenübersteht. Die Justitia hat ja blind diese Waage da in der Hand. Und auf der anderen Seite war eben nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nichts, weil es ja gar keine Zuständigkeit, also keine Ermächtigung dafür gab. Und wenn eine Waagschale komplett leer ist, kann man auch nicht sozusagen die Angemessenheit und die Geeignung und all diese Dinge, die dann wichtig sind, die Verhältnismäßigkeit, das können Sie dann ja alles nicht abwägen. Der normale Mechanismus der verfassungsmäßigen Prüfung von solchen Gesetzen greift dann nicht, sondern es fliegt sozusagen schon in der Vorstufe raus.
Nun sind wir Mitte November 2025 und haben schon ganz schön viel verdrängt von dem, was da Corona mitgebracht hat. Ein Wort ist das Kleeblattsystem. Da geht es ja auch darum, dass sich Leute Gedanken gemacht haben, was ist eigentlich, wenn unsere Krankenhauskapazitäten nicht ausreichen? Können Sie noch mal kurz erklären, was das ist und vielleicht auch noch erzählen, wie erfolgreich das letztlich war?
Ja, das hängt damit unmittelbar zusammen. Das ist ganz wichtig, dass man sich das in Erinnerung bringt. Das Kleeblattsystem war, ich erkläre es gleich noch mal etwas genauer, eine Methode, wie man sich darauf vorbereitet hat, dass man eben so eine totale Überlastung der Intensivstationen dann vermeiden kann oder der begegnen kann. Vielleicht muss man sagen nochmal, wie die Lage damals war, weil das ist ja schon ein paar Jahre her. Der eine oder andere hat es vielleicht nicht mehr so richtig im Gefühl, was da los war. Damals, das war dann so Ende 2020, 2021 in dieser Zeit, hatte man ja zunächst mal diese Bilder aus Italien vor Augen, wo in Norditalien eben es zu einer katastrophalen Überlastung der Krankenhäuser kam, eine kurze Zeit lang in einem umgrenzten Bereich, also Bergamo und Umgebung. Und da gab es, das erinnere ich noch wie gestern, eben diesen Arzt aus Bergamo, der dort die Intensivstation an dem entscheidenden Krankenhaus geleitet hat, der hat in der italienischen Zeitung Corriere della Sera hat er eben gesagt, das ist wie Krieg, ja, und wir müssen entscheiden nach dem Alter der Menschen, wir müssen entscheiden nach der allgemeinen Kondition, die Salute, wie sagt man, nach den allgemeinen Gesundheitszustand. Und das ist eine Situation wie im Krieg, Situazione di guerra. Und das ist dann in der ganzen Welt übersetzt worden und in England, in Amerika insbesondere, und schwappte dann wieder über eine renommierte amerikanische Zeitung zu uns über. Und deshalb gab es diese Vermutung, diese Angst, dass bei uns eben insbesondere die Beatmungsgeräte knapp werden könnten. Und wir hatten hier in Deutschland dann auch die Debatte. Und da muss man schon sagen, das Bundesverfassungsgericht hat sich, oder auch der Gesetzgeber, die haben sich schon zu Recht damit beschäftigt zunächst mal. Damals hat die Vereinigung für Intensivmedizin, die DIVI, die hat ja damals gesagt, es könnte zu einer massiven Knappheit von Beatmungsgeräten kommen. In den Medien wurde gesagt, dass es in so Pflegeheimen, auch in Behindertenheimen, so eine Art Triage vor der Triage gibt. Das heißt, dass man bestimmte Leute gar nicht mehr ins Krankenhaus schickt, weil man sagt, ach, der stirbt sowieso bald oder für den ist es nicht so wichtiger. Lass doch die Krankenhausplätze für die Menschen, die es dringend brauchen, weil eben gesagt wurde, da ist alles voll und wir haben nicht genug Kapazitäten. Und das fand ich damals eine ganz schlimme Entwicklung, dass man so einen vorauseilenden Gehorsam entwickelt hat aufgrund der bedrohlichen Situation, die überall so geschildert wurde, dass eben es zu dieser Überlastung kommt, dass man das so dramatisch dargestellt hat, lag an Modellierungen, die vorhergesagt haben, dass es dazu kommen würde. Diese Modellierungen sind eben hinterher nicht eingetreten, aber in der Situation haben die Politiker halt dann diesen Modellierern vertraut und gesagt, wir müssen uns auf diese Situation vorbereiten. Es gab ja dann auch vielleicht noch das eine, es gab ja sogar die Forderung, ganz ernst und offen, dass man Impfverweigerer, sogenannte Impfverweigerer 21, dann im Krankenhaus anstellen soll, falls es wirklich knapp wird. Das heißt, mit anderen Worten, wer die Impfung verweigert hat, kriegt keinen Intensivplatz, wenn er dann krank wird. Damals hat der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin, der Herr Ruppert, gesagt, wir werden eben in eine Triage-Situation kommen, wie wir sie in Deutschland noch nie hatten seit dem Zweiten Weltkrieg. Und man wird an den Punkt kommen, wo man überlegen muss, ob man das Bett für einen 75-Jährigen freigibt, der schon dreimal geimpft wurde, oder ob man es einem 25-Jährigen gibt, der sich um nichts gekümmert hat. Da heißt also sozusagen, was ist mit denen, die sich eben nicht geimpft haben, sollen die das Bett kriegen oder nicht? Dann bei uns der Herr Hüter, das Institut der deutschen Wirtschaft damals zumindest geleitet hat, ich weiß gar nicht, ob er es noch macht, der hat dann vorgeschlagen, die Impfverweigerer sollen sich dann im Zweifelsfall an den Behandlungskosten selber beteiligen. Und solche Dinge. Also es war schon, sage ich mal, mühsam. Ja. Oder auch der Herr Falk von der Leopoldina, Verhaltensökonom, der hat da in der FAZ ja diesen Artikel Klappe halten, impfen lassen, wo er dann eben auch gesagt hat, man soll jetzt wirklich die Leute zur Impfung bringen und wer nicht geimpft ist, da müsste man drüber nachdenken, ob man die Ressourcen denen vorenthält. Die Debatte war also heiß. Es war richtig, dass man aufgrund dieser Debatte im Karlsruhe da nervös war. Heute, weil Sie nach der aktuellen Situation fragen, ist es natürlich so, wir wissen inzwischen, dass viele dieser Vorhersagen falsch waren, obwohl sie gut gemeint waren, sage ich mal. Die Politiker haben sich da auf zu wenige und die falschen Fachleute verlassen. Und jetzt ist so eine komische Situation, dass das Bundesverfassungsgericht das alles noch so abklappert, weil Richter müssen halt dann die Fälle irgendwie abarbeiten, obwohl die Frage, was man in der Pandemie mit Schwerbehinderten dann bei der Triage macht, aus tausend Gründen nicht mehr aktuell ist. Die Pandemie ist durch, die Triage hat es nie gegeben in Deutschland. Und deshalb wäre es eigentlich interessant, auch im Sinne einer Aufarbeitung mal zu schauen, was ist damals eigentlich gelaufen in den Situationen, wo man wirklich versucht hat, so eine Überlastung zu vermeiden? Wie war das genau? Und da ist das Kleeblattsystem, was Sie erwähnt haben, ganz wichtig. Das war ja so, dass man gesagt hat, es gibt in Deutschland 5 Kleeblätter. Fand immer lustig, 5. Also ein 4-blättriges Kleeblatt ist schon selten, aber 5.
Das bringt aber besonders viel Glück.
Ich weiß nicht, ja. Ich hatte noch keins, aber vielleicht gibt es.
Man hätte ja auch ein anderes Bild wählen können, irgendwie eine Hand mit 5 Fingern oder so, aber ja gut. Ja,
oder so ein Hexenstern. Besonders beliebt im medizinischen Bereich. Also es ist so, also die sogenannten Kleeblätter, da weiß nicht mehr, was da alles drin war. Es gab Nord, es gab Ost, es gab Süd. Bei Ost weiß ich noch, das war Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. MacPom gehörte zu Nord und Süd war nur Bayern. Warum sage ich die 2? Weil das die einzigen waren, die in diesem groß angekündigten Kleeblattsystem und sehr aufwendig vorbereiteten Kleeblattsystem wirklich dann Verlegungen gemacht haben. Es gab 49 Verlegungen aus Süd und 66 aus Ost. Punkt. Das sind zusammen 115. Das ist dokumentiert soweit. Das waren Intensivverlegungen und zwar ist das folgendermaßen gelaufen. Da hat man gesagt, okay, also wir befürchten eine Überlastung aufgrund von Statistiken, die Modellierer gebastelt haben, in diesem Krankenhaus. Also das hat man nicht erst gemacht, wenn schon die Überlastung da war, sondern vorher. Und hat gesagt, jetzt verlegen wir also mal prophylaktisch ein paar Leute nach Pipapo, wo nicht so viel los ist wie bei uns. Wir haben jetzt demnächst die große Welle, was weiß ich, vielleicht in Bayern vorm Oktoberfest, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann das war.
Gab's ja aber nicht mehr.
Stimmt, das gar nicht. Ja. Also was erzähle ich für einen Unsinn. Also jedenfalls, es wurde prophylaktisch verlegt. Und dann ist doch eigentlich die interessante Frage, wenn man jetzt im Nachhinein überlegt, hat es was gebracht oder nicht, ist die Frage Okay, da wurden also jetzt ein paar Betten freigeräumt, insgesamt 115 mit diesem ganzen riesig aufwendig auch geprobten System mit Notarztwegen, Intensivtransporten und so weiter. 115 Betten wurden freigemacht. Wie viele von denen wurden denn hinterher tatsächlich für Corona-Patienten gebraucht? Das ist doch die Gretchenfrage an der Stelle, wenn man in die Zukunft denkt und überlegt, wie machen wir es beim nächsten Mal. Und diese Frage wurde mir gestellt. Ich war ja als Sachverständiger geladen in Sachsen beim Landtag, beim Untersuchungsausschuss. Und da hat man mir diese Frage gestellt, unter vielen, vielen anderen. Und das habe ich dann versucht zu recherchieren, weil ich da auch nicht wusste, was da rausgekommen ist. Und habe den damaligen und auch heutigen Leiter, den Herrn Gressner, Uniklinik in Schleswig-Holstein, habe ich gebeten, mir doch die Ergebnisse in der Richtung mitzuteilen. Man muss hier an dieser Stelle leider auch öffentlich sagen, das ist nie gekommen. Und meine Recherchen haben ergeben, dass es keine veröffentlichten Ergebnisse in dieser Richtung gibt. Das heißt also, wurden keine Zahlen erhoben, ob die da freigeräumten Betten danach überhaupt gebraucht wurden. Also es war eine Prognose, wo man nie geprüft hat, ob die eingetreten ist. Die Leute wurden vielleicht völlig umsonst mit Tatütata durch die Republik gekarrt. Diese 115 Verlegungen, was ja auch ein gewisses Risiko für die Patienten ist. Man muss dazu sagen, man hat jetzt nicht die Schwerstkranken von allen genommen, sondern solche, die eben noch gut transportfähig waren. Das ist klar, um eben da Kapazitäten zu haben. Aber das hätte mich mal interessiert. Also dieses Kleeblattsystem kann jeder gucken. Das gibt's noch eine Webseite, die brüsten sich damit, dass sie also während der Pandemie Hervorragendes geleistet hätten. Ja, kann man eigentlich nur beurteilen, wenn man diese Frage beantwortet. Ja. Und jetzt aktuell, was man allerdings wirklich auch sagen muss zur Ehrenrettung, kümmern sie sich um Kriegsverletzte aus der Ukraine im großen Stil. Da gehen die Zahlen in die Tausende, die da jetzt schon behandelt haben. Und ich weiß nicht, wieso man das dann noch Kleeblatt nennen muss. Also die werden halt verteilt von denen. Also dieser Verteilmechanismus für Menschen, die aus der Ukraine kommen, greift dann. Aber sie haben das jetzt sozusagen als Daseinsberechtigung gefunden und das möchte man ihnen ja auch gönnen. Aber mit Blick auf die Zukunft muss man sagen, gab es da Kapazitätseffekte? Offensichtlich beim Kleeblatt-System würde ich jetzt mal mutmaßen, keine, sonst hätte man mir das sehr stolz sofort mitgeteilt. Und ich war auch etwas traurig, dass ich das dem Sächsischen Landtag nicht berichten konnte, weil es keine Antwort gab. Und die aktuellen Zahlen, die inzwischen ja raus sind, sagen sehr deutlich, insgesamt, also wenn Sie sozusagen die Gesamtzahl der Intensivbetten in Deutschland nehmen, dann ist es so, dass es definitiv zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Engpass gab während der Pandemie. Schließt natürlich nicht aus, dass es eben lokal dann doch mal Probleme gab und deshalb wäre die Auswertung des Kleeblattsystems eben gerade interessant gewesen. Und insgesamt ist ja die Krankenhausbelegungszahlen, also Überlastung von Allgemeinstationen, sage ich jetzt mal, das gab es gar nicht, sondern im Gegenteil, das ist ja bekannt, Herr Lauterbach hat das ja rauf und runter diskutiert als Gesundheitsminister, dass man eher das Problem hatte, dass die Leute nicht mehr ins Krankenhaus gegangen sind, aus Angst, sich anzustecken und anderen Gründen. Dass dort auch das Personal knapp war natürlich, weil viele selbst erkrankt waren und deshalb die Umsätze in den Krankenhäusern oder auch die Belegungszahlen gesunken sind gegenüber nicht-pandemischen Situationen. Das heißt also, das wäre einer der vielen Aspekte, wenn wir jetzt zurückblicken auf die Pandemie, wo man sagen muss, haben wir uns da überhitzt, haben diese ganzen Aufreger, die es da gegeben hat, ich sag mal selbstkritisch, ich würde auch meine alten Podcasts nochmal durchhören, ob ich vielleicht selber dazu beigetragen habe, das weiß ich jetzt nicht mehr aus heutiger Sicht, möchte man sich natürlich an solche Sachen nicht so erinnern, aber haben die ganzen Aufreger irgendwie dazu beigetragen, dass nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern alle anderen es irgendwie übertrieben haben. Oder war das aufgrund der Datenlage auch aus heutiger Sicht, wenn man sich in die damalige Situation versetzt, alles berechtigt? Darum geht es eigentlich bei dieser Aufarbeitung und ich habe so das Gefühl, und da hat keiner so richtig Spaß dran, das wissenschaftlich gründlich zu machen.
Ich hätte noch eine hypothetische Frage zum Kleeblattsystem. Wäre es nicht auch Teil der Vernunft, dass es sowieso einen Austausch gegeben hätte, wenn ein Krankenhaus voll ist auf der Intensivstation, dass man bei anderen nachfragt, habt ihr noch freie Plätze?
Genau das habe ich im Podcast damals gesagt, im Corona-Podcast. Da habe ich gesagt, naja, also Kleeblatt kann man ja schön nennen, ist irgendwie ein guter PR-Begriff.
Genau, Marketing.
Sie merken schon, ich war schon damals irgendwie so ein bisschen skeptisch. Ja, jetzt, klar, die damals skeptisch waren, die sind natürlich jetzt immer besonders laut, das ist klar. Und die damals Befürworter dieser ganzen Maßnahmen waren, die sagen, nee, wir wollen keine weiteren Untersuchungen, es war alles gut. Aber ja, es ist genau wie Sie sagen, ich habe damals auch gesagt, na, aus meiner Erfahrung ist es natürlich immer so, die Krankenhäuser kennen sich in dem Bereich, der Rettungsdienst ist natürlich vernetzt sowieso, also wenn Sie jetzt Bayern, da kenne ich es besonders gut, weil ich da lange im Rettungsdienst war, ein bisschen kenne ich auch Berlin, wo ich Notarzt war. Also da ist es natürlich so, in Bayern, die sind alle vernetzt und wenn in irgendeinem Kreis was überlastet ist, die haben die direkte Durchwahl zu dem Nachbarkrankenhaus und zum übernächsten auch noch und sonst gibt es noch die Leitstelle, die überhaupt im Computer alles drinnen hat, die weiß also ganz genau, wo noch welches Bett frei ist, wo noch irgendwo ein Neurochirurg eine Hand frei hat und ähnliches. Die kennen zum Teil dann sogar die Belegung der OP-Säle und natürlich ist es dann so, dass man da nachgefragt hat, schon immer. Und ich habe auch selbst als Rettungssanitäter immer mal wieder Verlegungen gemacht, die damit zusammenhingen, weil eben es eine Überlastung gab. Damals bei dem Wiesenattentat war es ja auch so. Ein Teil der Patienten wurde absichtlich von Anfang an in weiter entfernte Krankenhäuser gefahren, weil man wusste, in München selber sind die alle voll und so Krankenwegen, die also weniger gute Ausstattung hatten, so KTWs, wie man sagt, also Krankentransportfahrzeuge, die mussten dann ein bisschen weiter wegfahren, irgendwo in die Provinz raus, um so mittelleicht Verletzte dann dort abzuliefern, damit man Plätze frei hatte für die Schwerstkranken weiterhin. Also das wird immer so gemacht. Der Rettungsdienst und zusammen mit der Feuerwehr und wer auch immer zuständig ist, hat dann eine Routine und das Kleeblattsystem war sicher für Regionen, die das noch nicht so gut eingespielt haben, ganz gut und hatte ja eigentlich auch den Zweck, das dann überregional zu verteilen. Also eben zum Beispiel aus der Region Süd, aus Bayern, in die Region Ost. Und ich sag mal so, es gibt natürlich, muss man auch sagen, es gibt ja immer verschiedene Gründe, Patienten wegzuverlegen. Manche Patienten bringen mehr Umsatz, manche Patienten sind mühsam, weil sie irrsinnig viele Hygienemaßnahmen erfordern, wo man Personalbindung hat und so weiter und so weiter. Und dann gibt es so ein Angebot, die mit dem Kleeblatt zu verlegen. Da wäre es eben besonders wichtig, mal bei diesen 115 Verlegungen nochmal im Einzelfall nachzuprüfen, wie man dann aus heutiger Sicht die Indikationen sieht. Ob das wirklich dann diejenigen waren, wo man sagt, jawohl, das musste man machen. Da war wirklich aufgrund von der und der Statistik eine Überlastung zu erwarten. Oder ist da so aus der Lameng herausgesagt worden, oh, wie fein, da können wir ein paar Patienten nach Sachsen-Anhalt schicken, ist doch fein, haben wir ein bisschen mehr Luft hier und überhaupt wollten wir am Wochenende auch ein paar Leuten freigeben. Das können wir dann machen. So, was ja auch berechtigt irgendwie ist unter Umständen, aber man muss, glaube ich, prüfen, wie genau die Situation war, hat das funktioniert oder nicht. Da gucke ich natürlich mit Interesse auf die Enquete-Kommission, die zurzeit daran arbeitet, an solchen Dingen.
Das heißt, um das Thema Triage jetzt ein bisschen voranzutreiben, was würden Sie sagen, womit muss man sich jetzt künftig intensiver auseinandersetzen?
Also bei der Triage ist es so, ich würde weggehen von Covid, das ist ein Sonderfall gewesen. Die Triage ist sowieso schon lange auch für sonstige Erkrankungen. Da haben wir zum Beispiel an bioterroristische Anschläge gedacht und das ist dann vom Ergebnis auch nicht so weit weg von der Pandemie auch ausgelegt. Das heißt also, wir sprechen nicht mehr wie ursprünglich im Krieg, hat man immer eben von Verletzten gesprochen. Jetzt heißt es eben Verletzte oder Erkrankte. Eigentlich ist ein Verletzter eine Sonderform eines Erkrankten. Und man müsste eigentlich ich würde auch weggehen vom Sonderfall der Behinderten, ja. Die Sorge war damals subjektiv, zumindest wenn man die Zeitung gelesen hat und diese Äußerungen gehört hat, berechtigt, auch der Behindertenverbände. Aber letztlich ist es so, wir müssen eine allgemeine Regelung haben, die hauptsächlich in der Ausbildung der Ärzte, vielleicht auch des sonstigen medizinischen Personals sich widerspiegelt, dass man für den Fall der Triage wirklich weiß, was zu tun ist. Das ist etwas, was übrigens die Schutzkommission seit vielen Jahren immer gefordert hat, dass man Katastrophenmedizin, unter diesem Begriff fällt es sozusagen systematisch, dass man Katastrophenmedizin stärker in die Ausbildung der Ärzte mit einbezieht. Das kann ich hier nur noch mal sagen. Wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, Also ich bin kein Schwarzmaler. Ich glaube nicht, dass demnächst russische Raketen irgendwo in Leipzig oder Berlin oder München landen werden. Aber trotzdem ist es einfach objektiv so, dass wenn man ein Thermometer hätte für die Kriegsgefahr in Europa, dann müsste man sagen, dass die Temperatur schon um ein paar Grad gestiegen ist. Und deshalb müssen wir so Dinge, mit denen sich die Schutzkommission damals intensiv befasst hat, wieder ins Auge fassen und müssen überlegen, wie ist das mit dem Warnsystem in Deutschland? Bekanntlich wurden die ganzen Sirenen abgebaut. Was macht man, wenn die Handys plötzlich nicht mehr gehen, weil irgendwie der Strom weg ist oder die Masten kaputt sind? Und in diesem Zusammenhang müssen Ärzte einfach auch eine Ausbildung haben, die sie für Extremsituationen vorbereitet. Das hilft auch dann, wenn man vielleicht als Arzt sich entscheidet, in eine Krisenregion zu fahren. Also ich war ja mit Infektionskrankheiten und antiepidemischen Maßnahmen beschäftigter Arzt, war ich ja öfters mal in so Krisengebieten, wenn sie in Westafrika sind irgendwo oder in einem Flüchtlingslager irgendwo im Mittleren Osten, dann ist es natürlich so, da haben sie eigentlich auch eine Katastrophenlage dort. Da haben sie so eine Lage, wie man sie in Deutschland vielleicht im Krieg hätte oder nach einem schweren Erdbeben oder muss ja auch nur ein Reaktorunfall sein, der massive Schäden bei uns verursacht. Und da kann ich nur sagen, das hilft in der Ausbildung ungemein, wenn man für solche Situationen dann schon so einen kleinen Handwerkskasten im Kopf hat, wie man da vorzugehen hat, was man macht. Und dazu gehört eben auch die Triage, dass man im schlimmsten Fall dann die Kriterien kennt, wie man Patienten eine Behandlung zuführt, in welcher Reihenfolge, je nach Ressourcen, die man natürlich auch hat, ohne jetzt unfaire, ungerechtfertigte Benachteiligungen zu machen, sei es gegenüber Behinderten, sei es gegenüber Alten, sei es gegenüber solchen, die die Sprache nicht sprechen, gibt es ja viele Gründe, die man sich überlegen kann.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekulés Gesundheitskompass. Vielen Dank für Ihre ganz persönlichen Einblicke und Erfahrungen auch. In 2 Wochen gibt es hier die nächste Ausgabe mit André Seifert an meiner Stelle. Und wir, Professor Kekulé, hören uns in 4 Wochen wieder. Bis dahin Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern eine gute und gesunde Zeit.
Vielen Dank wünsche ich auch. Bis dann, Frau Böttcher. Ciao.
Und wenn Sie noch Fragen oder Themenanregungen haben, dann gern her damit. Gesundheitskompass@mdraktuell.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. An dieser Stelle noch diese Empfehlung, der Podcast ARD Klima Update. Die aktuelle Ausgabe wird moderiert von meiner Kollegin Theresa Brenner. Die sitzt hier und kann uns sagen, worum geht's denn?
Genau, hallihallo. Es geht um das Stichwort Klimaneutralität bis 2045. In Brasilien ist ja gerade die Weltklimakonferenz. Das große Ziel ist eben, wie wird die Welt im besten Fall irgendwann klimaneutral? Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, das bis 2045 zu schaffen. Und wir gucken mit einer Kollegin vom Hessischen Rundfunk sehr konkret auf das Bundesland Hessen, die in verschiedenen Bereichen geprüft haben, Landwirtschaft, Industrie, Verkehr und so weiter. Wo steht denn Hessen da auf diesem Weg zur Klimaneutralität? Und das sind sehr spannende Einblicke, tolle reportagige Recherche ist das geworden. Und dann spreche ich im zweiten Teil mit Professorin Claudia Kempfert vom DIW in Berlin, die das Ganze natürlich weitet und mal auf Deutschland schaut. Wo sind wir denn eigentlich in Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität? Was muss da passieren? Wie kann das gelingen? Und welche Hebel muss die Politik da jetzt noch in Bewegung setzen?
Das ARD-Klima-Update zu finden in der ARD-Audiothek ohne Anmeldung und jederzeit on demand. Dankeschön, Theresa.
Sehr gern.
ARD MDR aktuell Kekulés Gesundheitskompass.